Herr Hossert, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharokny.
Ja, danke schön. Herr Hossert, vom Krieg in der Ukraine sind inzwischen knapp 7 Monate vergangen. Es hat tausende Tote und Verletzte sowie größere Zerstörungen gegeben. Trotzdem setzen beide Seiten weiterhin auf Krieg. Erzählen Sie uns, Herr Hörstel, zuerst etwas über die aktuelle Situation auf dem Schlachtfeld.
Es gibt keinen riesigen Rückvormarsch sozusagen, also keine große Wiedereroberung in den durch Kiew gewonnenen großen Flächen von mehreren tausend Quadratkilometern im Prinzip südöstlich von Charkow. Das ist mal die eine Seite. Dieser Rückschlag ist gewaltig gewesen und war ein großer Schock für Russland. Und dann auch gibt es Versuche der Ukraine bei Saporischja oder in Cherson durchzubrechen. Das hilft nichts. Da geht es nicht richtig voran für Kiew. Und es gibt weiterhin Beschießungen der Hauptstadt sozusagen, der Donetsk-Republik. Und das passiert ständig. Da hat es gerade 4 Tote gegeben und einige Verletzte. Die wird ständig beschossen. Was das militärisch bringen soll, ist mir nicht klar. Die Bevölkerung flieht jetzt auch nicht in großen Zahlen deswegen. Und wir haben allerhand sehr unangenehme Berichte von Gräueln, die begangen werden von den Kiewer Truppen in den zurückeroberten Gebieten, wo eben die Bevölkerung auf offener Straße gefoltert, ermordet und ausgeraubt wird. Das ist offenbar, wie soll man sagen, ein Verhalten der Truppen. Und das ist sehr individuell verschieden. Das passiert an einigen Stellen, an anderen nicht. Und das war abzusehen, dass das so würde, denn der Krieg hat ja überhaupt nur begonnen, weil eben Kiew seine russischen Menschen unterdrückt hat, nicht? Wir wissen, was das war. Da wurde die Sprache verboten, da wurden die Priester verfolgt vom Moskauer Ritus des orthodoxen Glaubens. Da wurde Warmwasser, Strom und auch also Wärme, Strom und Wasser abgestellt. Da wurden die Renten nicht mehr ausbezahlt und da wurden die Leute einfach auch blutig unterdrückt, wenn sie sich nicht fügen wollten, und wurden mit der russischen Sprache erwischt, die durfte gar nicht mehr gesprochen werden. Das sind so die Dinge, eine echte Minderheitenunterdrückung sozusagen, aber eben einer so großen Minderheit, dass die Ukraine damit eben als Staat nicht leben konnte eigentlich. Das sind ja die tieferen Ursachen gewesen für die Abspaltung und dann auch für die Selbstbewaffnung durch übergelaufene Truppen. Wenn man das anguckt, dann verliert man so ein bisschen die Idee, dass man hier also Gerechtigkeit schaffen könnte durch Äquidistanz, so heißt es so schön, nicht? Also durch eine gleichmäßige Entfernung von beiden und man könnte da einen neutralen Zustand beziehen. Tatsächlich ist das eben alles etwas anders und wir haben jetzt, und das deswegen reite ich da sozusagen drauf herum, deswegen füge ich das an, haben wir also offizielle Stellungnahmen aus der NATO. Das ist eben sehr interessant, dass hier tatsächlich die NATO jetzt plötzlich zugibt, dass eben, wie soll man sagen, ganz klar und eindeutig man darauf hingearbeitet habe, dass es diesen Krieg gibt. Und dass sie auch sagen, jetzt man habe auch die sich stark beteiligt an den Kämpfen in der letzten Zeit. Und da werden amerikanische Generäle genannt, die das gemacht haben. Und das ist sozusagen der offizielle Stand hier. Das finde ich schon sehr spannend, wenn man das dermaßen weitergibt, dass man sich ja im Grunde politisch sehr angreifbar macht von der amerikanisch-ukrainischen Seite. Aber das kümmert die offenbar nicht mehr. Die haben das Gefühl, wir sind jetzt gerade in so einer Erfolgs, Situation, da können wir es uns leisten, mal offen darüber zu sprechen, was wir machen. Das finde ich schon sehr, sehr spannend, in welcher Unverfrorenheit das passiert. Und deshalb denke ich, das hat auch sein Gutes, wenn mal so eine Bewegung auf dem Schlachtfeld passiert und man die NATO sieht, wenn sie sich befreit fühlt und kann losreden. Ja, das finde ich dann eben politisch interessant und deswegen möchte ich das hier einfließen lassen.
Herr Hossel, es gibt seitens der Ukraine auch Gegenvorwürfe gegen Russland.
Ja.
Es sollen in einigen Städten und Gebieten, die befreit worden sind, sollen Massengräber entdeckt worden sein. Wie lässt sich das nachprüfen?
Das finde ich sehr spannend, was da passiert. Ich wäre darauf auch zu sprechen gekommen, denn im Prinzip ist es ja so, in diesen Regionen, die nun mit russischen Truppen besetzt sind oder besetzt waren, leben ja Russen sozusagen. Menschen, die Russisch sprechen, nicht Ukrainisch. Menschen, die eben diesem Moskauer Ritus des orthodoxen Glaubens angehören. Menschen, die eine vieljährige, also 8-9-jährige Unterdrückungsgeschichte hinter sich haben durch Kiew und Bedrückung, so muss man das ja sehen, beides, und ständiges Geschieße und Verlust von Verwandten und ja, zerbombte Häuser, Privathäuser meine ich jetzt, das ist ja diese schreckliche Krieg gegen eine Zivilbevölkerung eigentlich. Und nun findet man also Massengräber und ich bin mir nicht ganz klar, ob man wirklich auf die allgemeine Unbildung im Westen, was das tatsächliche Geschehen in der Ukraine durch eben unsere Kartellmedien, ob man davon ausgeht, dass das alles geschluckt werden kann. Wenn da Massengräber gefunden werden, sind es garantiert nicht Russen, die das angerichtet haben. Die töten ja nicht ihre eigenen Verwandten. Es ist auch vollkommen klar, dass seit dem zweiten Maidan-Putsch in der Ukraine, in Kiew, ja schon eine Bevölkerungstrennung passiert hat. Das heißt, viele, die eben mit den Russen nichts zu tun haben wollten, sind dann auch aus dem Donbass weggegangen. In den Jahren zuvor schon, während der kriegerischen Auseinandersetzungen schon, da hat sich etwas getrennt. So, dann bleibt also eine pro-russische russische Bevölkerung, so muss man das eben sagen, auf ukrainischem Boden übrig. So, wer soll denn die wohl bitte in ein Massengrab geschaufelt haben? Wir hatten ja in der Vergangenheit Massengräber. Da hat man dann zum Beispiel eben im Donbass 300, wie soll man sagen, ausgeweidete Frauen gefunden. Da wurde also Organhandel massenhaft betrieben und dafür wurden Menschen umgebracht. Sowas ist nicht wirklich die Moskauer Handschrift, kann ich nur sagen. Und wenn hier Massengräber gefunden werden, fände ich das toll. Mein Eindruck ist, dass, wie soll man sagen, Kiew seine eigenen Massengräber entdeckt hat und die jetzt Russland in die Schuhe schiebt. Das erinnert mich sehr an diesen Vorfall bei Butscha und in der Stadt Kramatorsk. Das sind Dinge, da stehen mir die Haare zu Berge. Oder wie hieß dieses Gefangenenlager, wo dann plötzlich Kiew behauptet hat, nach einem Angriff, nach einem Artillerie- und Raketenangriff auf das Lager, das hätten ja die Russen gemacht, als ob die Russen sozusagen ihre eigenen Gefangenen auf diese Weise summarisch ermorden wollten. Nicht? Da waren mit einem Schlag 50 tot und 150 verletzt. Eine furchtbare Geschichte. Dann ist der in Petersburg und Moskau lebende deutsche Journalist dahin gefahren, Thomas Röper, und hat ganz sachlich festgestellt, dass die Decke dieses Lagers da von außen eingedrückt war, sodass eine im Innern vorgenommene Explosion, da würde sich ja sozusagen das Dach nach außen biegen, ja, hat da eben nicht stattgefunden. Das sind so ganz einfache Dinge, die man dann da beobachten kann, wenn man die Gelegenheit hat, vor Ort zu gehen. Das hat er wahrgenommen. Und das sind diese seltsamen Beschuldigungen, die da hin und her laufen. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Russen ja keine Heiligen sind. Ja? Auch das muss man sagen, weder die russischen Soldaten noch die Soldaten der abtrünnigen Republiken. Aber wir können davon ausgehen, dass sie eher nicht ihre eigenen Leute und ihre eigenen Gefangenen massenhaft umbringen. Das wäre ausgesprochen dumm und schädlich. Und davon muss man nicht ausgehen. Das ist eindeutig. sodass die großen Ereignisse, die man dann Moskau vorwirft, als Terrorangriff, eben wie gesagt, Butscha, Kramatorsk, der Angriff auf den Bahnhof dort, das sind eher Ereignisse der westlichen Propaganda. Im Kleinen können durchaus Menschenrechtsverletzungen vorkommen. Allerdings natürlich hat Russland nun sehr viel Mühe, Zeit und Geld darauf verwendet, mit gefangenen ukrainischen Soldaten zum Beispiel ziemlich gut umzugehen. Während Kiew Gräueltaten erzählt, nach dem Motto, die schneiden euch alle Gliedmaßen ab, ja, und solche Dinge, sodass man also wirklich haarsträubende Erzählungen bekommt bei der Gefangennahme ukrainischer Soldaten. Die, wie soll man sagen, schließen damit ihrem Leben ab, weil sie jetzt in die Hände von Schlechtern gefallen seien. Und dann sind sie bass erstaunt, wenn sie sehen, dass schwer blutende Kameraden von russischen Soldaten weggetragen werden zum Verbandsplatz und zur ärztlichen Versorgung und dass sie selbst am Leben gelassen werden, werden abtransportiert in Sicherheit und in eben so ein Gefangenenlager. Und dann gibt es auch gewaltige Geschichten, was in diesen sogenannten Filtrationslagern passiert. Das sind eben Lager, in denen die Russen untersuchen, wen haben wir denn hier? Denn wir haben ja wirklich unglaubliche, also schockierende Videos und Stellungnahmen. Insbesondere eigentlich, muss ich sagen, von Nazis, aber auch von Leuten. Da war so ein, ich weiß gar nicht, woher der kam, der sah asiatisch aus. Das habe ich vergessen, ob das ein Aseri war, kurz und grün. Da war also ein asiatisch aussehender, dunkelhäutiger Soldat. Der hat also den Bewohnern der rückeroberten Gebiete im Donbass die Hölle versprochen. Ja. Und der sieht so aus, als hätte der da auch schon selber mitgemacht an dieser Hölle und Hand angelegt und Menschen ermordet. Und diese Videos haben wir, oder es gab diese Initiativen, dass also bei den Handys gefundener, also bei den gefundenen Handys von gefallenen russischen Soldaten rausbekommen wurde, so, wer ist denn da die Ehefrau und die Mutter und sowas, und dann wurden die angerufen und beschimpft und guck mal, wir haben deinen Sohn, deinen Mann in Stücke gerissen und so etwas. Solche Familienbeschimpfungen gab es und da haben sich Soldaten dabei filmen lassen. Und dann sind die Russen, das, so sind die. Die sind in diesen Dingen etwas unangenehm sozusagen oder sehr sehr scharf. Wenn so etwas passiert, dann verfolgen die solche Leute, sodass ich also ab und zu von der russischen Seite Gefallenenmeldungen bekomme nach dem Motto, ja, dieser hatte also hier die russischen Familien angerufen und schaut mal, da ist seine Leiche. Oder jetzt gerade vor ein paar Tagen auch eine Aktivistin, die also Familien in Russland beschimpft hatte und wo es so eine Freudenmeldung gab, jetzt ist sie tot und dann konnte man die Leiche sehen. Das sind Dinge, die dann die russische Seite macht. Dieser Krieg ist wahnsinnig brutal und ich möchte eigentlich an eine Aussage des wirklich begnadeten Analysten Scott Ritter, des ehemaligen Marine Corps Geheimdienstmannes, erinnern vor ein paar Tagen, der etwas ganz Gutes gesagt hat. Der hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir aufhören zu glauben oder zu sagen, eine Seite bestehe aus Feiglingen. Nein, sagt er, dieser Krieg ist wahnsinnig brutal und es gibt eine ungeheuerlich hohe Tapferkeit auf beiden Seiten. Und das sehe ich ganz genauso. Das ist erstaunlich. Wir haben das auch schon mal besprochen. Da hatte ich diese vielen Videos gesehen von Truppen, die aufgemuckt haben und haben gesagt, wo sind denn unsere Offiziere, wo sind unsere Waffen? Und dann habe ich gesagt, normalerweise sind die Videos sozusagen das Vorspiel für den Zusammenbruch einer Truppe. Nicht so in der Ukraine. Das heißt, da müssen unglaubliche Willenskräfte am Werk sein, auch politische Kräfte natürlich, auch Unterdrückungskräfte, Bedrohungskräfte, klar. Aber insgesamt ist, wie soll man sagen, das Festhalten der Front durch Kiewer Soldaten war in einer schlechten Lage doch ein Zeichen von Tapferkeit, ganz eindeutig. Und auch von Können. Man kann eben nicht sagen, die eine Seite ist ganz toll und die andere ist ganz blöd und schwach und feig und so etwas. Geht gar nicht. Da wird so ernsthaft gekämpft, dass mir die Haare zu Berge stehen. Ich habe ja nun einiges in meinem Leben erlebt, wie man so hart miteinander umgehen kann, als unter Verwandten. Und das ist für mich das schwere Thema in dieser Situation, dass ich sage, hier hat Washington eine sozusagen finale Schuld auf sich geladen. Nicht? Dass Washington das restlos pleite ist, dem Venezuela gerade eine Rechnung aufgemacht hat, dass die Sanktionsschäden durch die USA pro Jahr 30 Milliarden Dollar betragen. Und da habe ich mal durchgerechnet, das sind ja seit 2014 passiert, dass 8 Jahre, mehr als 8 Jahre solcher Sanktionen, macht also etwa eine Viertelmilliarde plus Zinsen und Zinseszinsen. Und jetzt denken wir mal an den Iran, ja, was also in über 40 Jahren gnadenloser Sanktionspolitik dem Iran alles verloren gegangen ist. Wenn man das in irgendeiner Form, das sind natürlich auch illegale, wie soll man sagen, Sanktionen stark dabei, zusammenrechnen würde aus der ganzen Welt, die ganzen Regime-Changes, Unterdrückungsmaßnahmen, Morde, was auch immer, dann ist Amerika doch finanziell eine Nummer unter Null. Dann gibt es Amerika nicht mehr, wenn die ihre Schulden zahlen müssten. Das sind einfach mal so Hintergründe. Und hier nun also dieses ungeheuerliche Verbrechen eines zielstrebigen Kriegsaufbaus sozusagen in der Ukraine und einen hochkorrupten Regierungschef, Präsidenten Zelensky da installiert, der im Prinzip jeden Tag dafür sorgt, dass das weitergeht, war aber für das Gegenteil gewählt. Die Menschen hatten den in gewaltigen Ergebnissen für ihn unterstützt, weil er versprochen hatte, all diese Konflikte friedlich zu lösen und die Ukraine wieder friedlich zu einen und die Missstände abzuschaffen und das eben alles auf der Grundlage dieser 23 Fernsehserienteile Diener des Volkes, ja. Dass wir ja schon, oder ich im Interview gesagt hatte, Diener des amerikanischen Deep State wäre vielleicht die korrektere Bezeichnung gewesen. Das ist die Lage, die ist vollkommen schlimm und unlösbar auch. Sie haben ja eingangs vollkommen zu Recht beklagt, wie kann das denn sein, dass die einfach nicht an den Tisch finden, nun, weil der eine Präsident dafür bezahlt ist, dass er das nicht tut. Und der andere muss seine Leute schützen und die Kriegsgreuel zeigen, dass er gut daran tat, so gehandelt zu haben. Und ich weiß jetzt, dass eben ein Referendum auch geplant ist in den besetzten Gebieten. Das wird jetzt ein bisschen durch die Schießerei, kommt das möglicherweise in Schwierigkeiten, aber das wird abgehalten werden. Und da werden die Menschen in gewaltigen Massen, wie damals auf der Krim, natürlich, weil es die Natur dieser Menschen ist, für Russland stimmen. Und dann hat Russland sich eben vergrößert und das ist die Lage, vor der wir jetzt stehen. Das ist nicht mehr lösbar, während der Westen praktisch die Kiewer Führung gezwungen hat, darauf zu beharren, dass auf jeden Fall Krim und der ganze Donbass und alles zurückkommen. Das ist ja dieses berühmte Dekret vom 24. März 2021, das Dekret Nummer 117 von Zelensky. Ich weiß nicht, ob ich das in unseren Gesprächen schon angesprochen habe. Ich denke schon, ja. Da hat er eben die Rückeroberung von Krim und Donbass befohlen, halt 11 Monate, bevor dann der Krieg losging. Und das ist halt ein ganz klares Zeichen auch, dass an dieser Stelle ein aggressiver Wille seitens Washington vorgelegen hat. Zelensky ist ja eine 100,0% CIA geführt und abhängig von Washington, der kann nichts alleine tun. Und daraufhin hat Putin dann 100.000 Mann zusammengezogen, in der Nähe, auch weit genug weg, kann man ja nur sagen, auch das hatten wir besprochen, 80 und 100 Kilometer weg, der Donbass-Grenzen, während eben 125.000 Mann, die Hälfte der stehenden Kiewer Armee, sich im Halbkreis im Donbass aufstellten, befehlsgemäß. Und das Geschieße ging eben los dann Mitte Februar bis eben am 24. die Gegenoperation begann, weil das Geschieße nicht weniger wurde. Das hat sich also Putin genau 10 Tage angeguckt, so ungefähr. In erheblichen Zahlen, nicht 1400 Feuerüberfälle am Tag und so. Dann hat die eine OSZE gezählt, das sind ganz offizielle Zahlen, bis zu, aber meistens über 1000 in diesen Tagen. Mit schweren Waffen gegen das Minsk-II-Abkommen und so weiter. Das sind alles ganz klare Fakten, da hilft nichts. Und jetzt sehen wir das. Und das wird sozusagen für beide Seiten ein Quagmire. Ja, da kommt man aus dieser üblen Situation nicht mehr heraus. Europa hängt sozusagen an Washingtons Kriegführung der Ukraine dran. Wir ruinieren gerade unsere Wirtschaft dabei. Das ist die Lage. Wir sind dazu gezwungen, weil wir das billige russische Gas zwar bezahlen zu diesen billigen Preisen, aber diese Gasmengen nicht nutzen dürfen. Wir müssen das gleiche russische Gas dann 7 bis 10 Mal teurer auf dem Spotmarkt kaufen. Und das ruiniert die deutsche Wirtschaft. Und hier sind hinter den Kulissen, da bin ich auch tief involviert, sind gewaltige Dinge im Gange, um Deutschland wirtschaftlich noch zu retten. Wir werden einen Wirtschafts- und Finanzzusammenbruch des Landes erleben. Wir werden Hunger bekommen, wenn diese Politik weitergeht. Und tatsächlich seit einigen Tagen offizielle Rechnung der Berliner Polizei und eines Beratungsunternehmens Comre, die für den Main-Taunus-Kreis oder so ähnlich untersucht haben, wie geht es eigentlich einem eher ländlich geprägten Bezirk, wenn diese eine Politik der, wie soll man sagen, hochverteuerten Energie so weitergeht, und die Zahlen sind verheerend. Die Polizei in Berlin rechnet, dass es offiziell mit Blutvergießen in den Straßen, mit massenhafter Unruhe und dem vollkommenen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Und eine Comre hat das durchgerechnet, 300 Millionen Schaden nur in diesem kleinen Kreis und 100 Tote und was auch immer man da alles sich ausrechnet. Ganz furchtbare Geschichten. Unter dieser Bedrohung leben wir, und deswegen erwarten wir in Deutschland in den nächsten Tagen praktisch eine Militärdiktatur. Wir erwarten den, wie soll man sagen, die Ausrufung des Notstandes, und weitgehende, wie soll man sagen, Rechte für die, soll ich jetzt Sicherheitskräfte sagen oder soll ich Unsicherheitskräfte sagen? Jedenfalls diese Kräfte. Und dass wir alle bürgerlichen Freiheiten ausgesetzt bekommen, die ja schon durch Corona stark beschädigt sind. Das ist das, was in den nächsten 10, 14 Tagen hier über die Bühne gehen soll. Der CDU-Oppositionschef im Bundestag, Friedrich Merz, hat ja von dem 24. September gesprochen als einem Tag, an den wir uns alle erinnern würden. Eine vollkommen kryptische Drohung. Vollkommen schräg, dass so etwas im Westen in einer Demokratie passiert. Jetzt habe ich hier einen Monolog gehalten, ich bitte um Entschuldigung, aber wie soll man sagen, dies ist unser Gespräch im Anblick des deutschen Zusammenbruchs, ohne dass uns jemand angegriffen hätte.
Herr Hortel, darauf kommen wir nochmal zurück, auf die Schäden, die den europäischen Bürgern zukommen, vor allem den Deutschen. Aber zuvor möchte ich nochmals auf diesen Krieg eingehen und ja, sehen, ob es Möglichkeiten gibt, das noch zu beenden. Denn für den ukrainischen Präsidenten Zelensky ist es noch zu früh, um zu sagen, wann der Krieg zu Ende geht. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte Zelensky: Trotz der Erfolge meiner Streitkräfte im letzten Monat an den Kriegsfronten ist es noch zu früh, um zu sagen, dass der Krieg zu Ende geht. Und ich sehe kein Ende zum Krieg mit Russland im Moment. Wie würden Sie das umschreiben?
Wir haben hier einen Mann vor uns, der seinen ganzen Berufserfolg in den letzten Jahren Washingtons Regie verdankt und allerdings der Hilfe des Oligarchen Kolomoyski, dem der Fernsehsender gehört, in dem diese berühmte Serie Diener des Volkes ausgestrahlt wurde, der einen israelischen Pass hat. Es gibt also Leute, die sprechen von einer Mossad-CIA-Operation. Gut. Dazu will ich mich jetzt gar nicht äußern, aber dass Israel beteiligt ist, das ist eindeutig. Nun sehen wir also, was ist das für ein Mann? Eine vollkommen abhängige politische Figur, sowas nennt man auf gut Deutsch eine Marionette. Dieser Mann hat natürlich null Rechte. Weder geht es da um seine Truppenführung, das machen amerikanische Generäle, das haben wir jetzt offiziell aus Amerika, noch geht es irgendwie um die Politik. Wir hatten ja den Fall vor 2 Monaten ungefähr, Da reisten drei europäische Staats- und Regierungschefs nach Kiew und dann musste Boris Johnson einen Tag später getrennt von diesen drei Festlandseuropäern in Kiew anreisen. Die haben versucht, Selenskyj zu einem Waffenstillstand zu überreden. Das hat nicht geklappt. Und jetzt haben wir eine handfeste Auseinandersetzung in der deutschen Bundesregierung, ja, völlig losgelöst von ihren Wählern und dem offenen Programm ihrer Parteien, wie der Grünen, wie soll man sagen, erpresst die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock unseren Kanzler Scholz, er möge Panzer liefern, obwohl sie weiß, dass Deutschland dann offiziell mit Russland im Krieg steht. Wir haben nur einen Friedensvertrag, wir stehen eigentlich jetzt schon im Krieg. Russland hätte schon jetzt das juristische Recht, Deutschland bis zum Rhein und weiter zu besetzen. Das ist der Punkt, um den es geht. Wir haben eben diesen Friedensvertrag nicht. Wir sind noch im Zweiten Weltkrieg rechtlich gesehen. Und da könnte Russland sagen, so Freunde, jetzt reicht's. Jeden Tag könnte Russland das sagen. Und das spüre ich auch und die Bereitschaft wächst. Das ist die Situation. In dieser Situation ist Selenskyj der falsche Mann, um zu fragen, wann denn Frieden gemacht werden kann. Das muss man Joe Biden fragen oder den CIA-Chef oder sowas ähnliches oder amerikanische Militärs, die jetzt gerade großmäulig verkündet haben, sie seien verantwortlich für die jüngsten Erfolge. Das sind die Tatsachen auf der ukrainischen Seite. Auf der russischen Seite sieht das noch viel ernster aus. Wir haben ja noch einen guten Teil vorwiegend russisch, wie soll man sagen, besiedelten Gebietes oder hochkarätig russisch besiedelten Gebietes und tatsächlich in Transnistrien eine zunehmend gefährdete Bevölkerung seitens Moldova und Ukraine. Das ist eine Abspaltung und da stehen ganze 1500 Mann russischer Truppen. Jedes Stück Ausrüstung muss eingeflogen werden. Das ist also eine ziemlich schwierige Geschichte, sodass mein Eindruck war, die russische Seite könnte versuchen, bis nach Odessa durchzumarschieren, die Ukraine von der Schwarzmeerküste abzuschneiden und damit von der einzigen Meeresküste. Und auf diese Weise Transnistrien gleich mit zu versorgen und, wie soll man sagen, weitere bewaffnete Auseinandersetzungen auf diese Weise erstmal zu den Akten zu bringen. Davon kann aber im Moment keine Rede sein, weil der russische Vormarsch bei Cherson gestoppt ist. Das ist interessant. Wir haben diese Situation. Es gibt, will ich hier anschließen, auch wenn Sie nicht gefragt haben, ja, eine enorme Situation russischer Führungsschwäche seit 20 Jahren, was den Donbass angeht. Russland hat also, ich will das mal ganz salopp ausdrücken und kurz zusammenfassen, 2004 den ersten Putsch verschlafen in seiner Nachbarschaft, obwohl sie wussten, dass der CIA und George Soros Otpor-Büro und so weiter geführt ist und dass das sich gegen sie richten würde, direkt an ihrer Grenze. Die Russen sind ja weder dumm noch unfähig. Ja? Also sie haben es nicht gemacht. Sie haben dann wie soll man sagen, die nachfolgende Regierung dazu gebracht, die EU eine Kandidatenverträge nicht zu unterschreiben. Und das war dann der Auslöser für den zweiten Putsch. Den haben sie auch nicht verhindert und alles, was danach kam, auch nicht verhindert. Den Aufbau der Nazis und, wie soll man sagen, die Versetzung von Nazi-Chefs in hohe eine Staatsregierungs- und eine Verwaltungsposten nicht verhindert. Das ist das über die letzten 20 Jahre und über den erfolgreichen Angriff bei Charkow kann ich nur sagen, was ist denn da? Haben die keinen Geheimdienst mehr, keine Auslandsaufklärung? Wieso wissen die nicht, dass sich da auch eine Söldnertruppen in größeren Zahlen zusammenballen, dass eine Masse Ausrüstung und Nachschub offenbar verlegt worden ist? Wieso hat die militärische Aufklärung das nicht geschafft? Und wenn es dann losgeht, das große Geschieße, wieso marschiert nicht die ganze russische Armee und verhindert das? Weil man doch weiß, dass anschließend die dort lebende Bevölkerung den Racheakten zum Opfer fällt. Also das sind doch alles Fragen, die sind vollkommen ungeklärt an die russische Führung, muss man auch sagen.
Herr Horster, lassen Sie mich an dieser Stelle einen Satz vom russischen Präsidenten Wladimir Putin zitieren, der am vergangenen Freitag bei einem Treffen mit dem indischen Premierminister Modi am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in der Stadt Samarkand gesagt hat. Ja. Putin sagte dort, Russland werde alles tun, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Aber die ukrainische Seite habe Verhandlungen abgelehnt und erklärt, sie wolle ihre Ziele mit Gewalt erreichen. Sagte das Herr Hostel Putin aus der Position der Stärke oder Schwäche?
Also da sind sich die Analysten sehr einig, weltweit auch. Und da hat es auch sogar aus deutscher Quelle, und wir Deutschen sind ja nun besonders, ich will mal sagen, wenig couragiert, um das freundlich auszudrücken, wenn es um das Thema Ukraine geht und das nach dem Munde reden gegen Washington, sind sich einig, dass wir hier zwar einen Rückschlag haben, aber der ist nicht besonders tiefgehend, was die russischen Kräfte angeht. Ich kann mir sogar vorstellen, das ist nur eine Vorstellung, nicht so als Verschwörungspraktiker, ja, dass die russische Seite sehr bewusst diesen Misserfolg eingesteckt hat, um vorzuführen, wie die ukrainischen Truppen sich benehmen, wenn sie dann ihre alte, unterdrückte Bevölkerung wieder in die Finger bekommen. Und was dann da passiert und dass das nur die Vorbereitung dazu ist, erheblich stärker loszuschlagen, wozu Russland ja weiß Gott in der Lage ist. Also die Ukraine, egal wie viele Söldner wir da hinpumpen und wie viele Waffen wir da hinfahren und was auch immer, abgesehen davon, dass Russland alles zusammenschießen könnte, wenn sie es wollten, hat gar keine Chance, sagen die Analysten, egal was Herr Zelensky erzählt oder egal was passiert. Das ist einfach so, die Kräfteverhältnisse sind ganz anders. Russland ist rüstungstechnisch in einem ziemlich guten Zustand, hat sich praktisch durch die USA unangreifbar gemacht. Es ist sonnenklar, dass wenn es hier in Europa eine Eskalation gibt, und wir hatten jetzt in den letzten Tagen gerade Atomkriegsdrohungen vom früheren russischen Ministerpräsident Medvedev, der eben gesagt hat, in Richtung Europa und Westen, der Beton wird schmelzen. Ihr habt lange genug gelacht in euren aufgeräumten Wohnungen. Wörtliches Zitat aus einem Tweet. Ich denke, es war ein Tweet, vielleicht war es auch in einem anderen sozialen Medium, jedenfalls klar veröffentlicht. Haben wir also die Tatsache, dass Putin nicht vorhat, die Bevölkerungsteile im Süden und im Osten der Ukraine im Stich zu lassen und hier aufzuhören. Das ist keine Frage. Und er kann, er nutzt natürlich hier politisch die Steilvorlage aus Kiew mit der Erklärung Zelenskys in den letzten Tagen und Wochen, dass man ja, hat sich also darauf versteift, dass man ja die Krim und den Donbass zurückerobern wolle. Das ist natürlich absurd. Das ist eine Garantie für eine Endlosverlängerung dieses Krieges. Denn dieses Wort gilt natürlich auch dann, wenn schließlich also die Ukraine von der Küste abgeschnitten ist, Odessa ist eingenommen und dies und das. Das würde gar nichts ändern. Bisher hatten wir klare russische Drohungen, dass je länger der Krieg dauert und je härter sich Kiew wehrt, desto härter werde auch Russland zuschlagen, bis hin zur Erklärung der russischen Regierung, auch Putins, dass die Staatlichkeit der Ukraine bedroht sei. Wir erleben in der Westukraine klare Auflösungserscheinungen. Es gibt da eine Brüderschaft mit Polen, die ist nicht erstaunlich, aber umwälzend. Nicht? Polen dürfen politisch kandidieren in der Ukraine, dürfen dort politische Ämter übernehmen, dürfen sich in die Politik einmischen, dürfen siedeln, haben riesige Freiheiten, als ob es ihr Land wäre, was es ja mal war. Ja, das muss man ja, darf man ja auch nicht vergessen. Und das bedeutet, dass hier, wie soll man sagen, Kiew zusammenschmelzen könnte oder vielleicht ganz verschwinden könnte, wenn nämlich etwas passiert, was wir schon mal gesehen haben in der Region, nämlich, dass die russischen Truppen vorrücken und dass Polen vorrückt und die Ukraine wird in der Mitte zerquetscht. Sowas ist absolut denkbar, nicht ausgeschlossen, so seltsam das hier vielleicht klingen mag. Und das bedeutet im Prinzip, der Konflikt ist richtig tief eingegraben und Europa wird gewaltige Bremskräfte entfalten müssen, damit es nicht in den Abgrund eines dann sich weltweit ausdehnenden Krieges hineinrutscht.
Herr Hosse, lassen Sie uns, wie ich vorhin gesagt habe, ein paar Worte über die Auswirkungen des Krieges auf das Leben der Menschen in Europa,
ja,
einschließlich in Deutschland verlieren. Den europäischen Bürger stehen schwere Zeiten bevor, einfach wegen fehlenden Gasimport aus Russland. Energiepreise haben sich bereits vervielfacht. Und ja, das hat sich wiederum auf Lebensmittel und andere Dinge, Güter so einfach ausgewirkt. Wie sehen Sie einfach die Zeiten, die uns, die Ihnen bevorstehen, Winter und aber auch danach?
Also ich kann Ihnen sagen, persönlich und politisch sehe ich ganz, ganz schwarz. Das wird fürchterlich werden. Der weltweit hoch angesehene Industrie-, Wirtschafts- und Finanzstandort Deutschland wird in einer Weise zusammenbrechen, wie das wirklich nur durch direkte Kriegseinwirkung vorher denkbar gewesen wäre. Wir haben bereits tausende Insolvenzen, Insolvenzankündigungen. Wir haben Stahlwerke, mehrere, die geschlossen haben oder Kurzarbeit anmelden. Wir haben eine kaputtgehende Raffinerien, die mit Russenöl arbeiten und auch technisch darauf angewiesen sind, dass das kommt, schwächert, sodass im Prinzip die ostdeutsche Benzinversorgung zusammenbricht. Und das muss dann aus dem Westen ersetzt werden. Die Preise gehen auch da durch die Decke. Und das bedeutet grundsätzlich, dass wir von ganz furchtbaren Entwicklungen auch im humanitären Bereich bedroht sind, falls die deutsche Politik sich nicht ändert. Und die darf das nicht. Wir sind hier sozusagen Scholz-mäßig, ja, bundesregierungsmäßig, in einer Kiewer Situation. Auch bei uns gibt es eine Masse politische Korruption. Und auch bei uns gibt es dieses drauf angewiesen sein, Washington auf alle Fälle zu gehorchen. Wir haben einen Bundeskanzler, der von einem Strafverfahren bedroht ist, wegen einer korrupter Finanzgebaren der Scholz-geführten Hamburger Landesregierung, des Senats. Und das sind Themen, die sind ganz hart und spielen sozusagen auf die deutsche Nachkriegssituation an. Wir sind kein souveräner Staat, wir sind amerikanisch-britisch besetzt, mit wieder deutlich über 50.000 Mann. Vielleicht sind es auch eher 60 oder 70 und wir wissen es gar nicht. Wir haben amerikanische Atomwaffen in Deutschland lagern. Wir haben eine riesige Luftwaffenbasis Rammstein, die da aktiv ist. Das sind die ganzen Dinge, die wir da sehen müssen. Und das bedeutet im Prinzip, Deutschland steht vor seinem Untergang. Wo wir uns da wiederfinden, wissen wir gar nicht. Und die deutsche Bevölkerung beginnt zu begreifen, dass sie von aller Welt verlassen ist, dass niemand sie retten wird, außer sie selbst. Dass das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass so ein Bewusstsein überhaupt entsteht und die Menschen das an sich ranlassen, dass sie ihre gewohnte Passivität und ihre gewohnte Bequemlichkeit und Feigheit aufgeben müssen und müssen buchstäblich das deutsche Schicksal in die eigenen deutschen Hände nehmen.
Herr Hostel, lassen Sie uns nun zum Schluss kommen und wie immer uns die Perspektive angucken. Wie sehen Sie die?
Die Perspektiven sind vorgezeichnet. Wenn das so weitergeht, landen wir in einem Weltkrieg, der Europa auslöschen wird. Wenn das so weitergeht, schaffen wir diese Auslöschung allerdings in der Vorbereitung auch dadurch, dass in den nächsten Wochen und Monaten ein Finanz- und Wirtschaftszusammenbruch europaweit erfolgt, der am schärfsten und am härtesten und mit den schlimmsten Konsequenzen natürlich die Spitze Europas, nämlich Deutschland, trifft. Und ich denke mal, das ist auch der Plan in, ich will mal sagen, Washington und London. Das sind die Dinge. Paris ist da nicht unbedingt mit beteiligt, tut jetzt aber auch nicht Wesentliches dafür, um Deutschland aus dieser Klemme zu helfen. Es geht tatsächlich um das Wort, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist die Tatsache, die wir hier in Europa haben. Und wenn Deutschland nicht auf die Füße kommt und wehrt sich gegen Washingtons kriminelle Politik, wird ganz Europa den Bach runtergehen. Wenn allerdings Deutschland auf die Füße kommt und schafft tatsächlich eine Gegenwehr gegen Washington, erscheint es plötzlich möglich, Europa zu retten, den Frieden zu retten. Deswegen hängen für den Deutschen, der darauf gar nicht vorbereitet ist, da hängt eine Verantwortung dran, die ist ungeheuerlich.
Vielen Dank, Herr Hosse, für dieses Gespräch.
Vielen Dank, lieber Schorkny. Alles Gute nach Teheran.
Ja, danke schön.